Also ich darf euch am Anfang erstmal grüßen von Hans-Peter und Erich. Der Erich ist gerade auf einer Gemeindefreizeit von einer Gemeinde als Referent dort und hält das Thema dort teilweise. Und Hans-Peter und Ingrid, die haben ein freies Wochenende und wurden eingeladen von langen Bekannten im Sauerland, wo sie zu einer Feier dabei sind, eingeladen wurden, das beehren möchten. Also herzliche Grüße auf jeden Fall von denen, soll ich weitergeben. Die Bilder, die ihr vorhin gesehen habt, das sind so typische Situationen eigentlich bei uns aus der Löwengrube. So, wir treffen uns öfter mal mit anderen Jugendlichen auch, wenn die einen Gottesdienst haben oder wir laden sie zu uns ein. Und wir haben schon so ein bisschen den Ruf, so die etwas Verrückteren unter den Jugendlichen zu sein. Und das finde ich aber auch gleichzeitig irgendwie das Schöne daran, weil verrückt sein, das öffnet Türen. Man muss nicht irgendwelche Schemata durchgehen, man muss nicht einen Ablauf haben, bis du erst reingekommen bist in der Gruppe, sondern du machst einfach Quatsch zusammen, alle lachen und alle sind zusammen in eine Gruppe. Das ist das Schöne daran, auch beim Butt teilweise oder sonst beim Pfadfindern oder wo ich mal unterwegs bin, wenn man zusammen lacht, dann kommt man relativ schnell zusammen. So, und das ist echt das Coole, finde ich, an der Löwengrube bei uns, an der Atmosphäre teilweise. Man ist dabei, man kann verrückte Sachen machen. Man muss ein bisschen sich überwinden vielleicht, weil die verrückten Jugendlichen sind manchmal auch abschreckend für den einen oder anderen. Aber wenn man dabei ist, dann macht es ultra Spaß. So, und wenn wir schon als Jugend heute den Gottesdienst machen, dann dachte ich, ist Jugendzeit eigentlich ein richtig cooles Thema, über das man mal zusammen nachdenken kann. So, und vorhin war es ja schon so ein bisschen interaktiv. Ihr habt ja mitklatschen können, gerade bei unserer kleinen Quiz-Aktion. Ich würde es gleich auch ein bisschen interaktiv machen, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Der Ruben wird mir da ein bisschen assistieren. Jugendzeit oder Jugend an sich, das ist ein wirklich interessantes Thema und ein spannendes Thema. Nicht umsonst bin ich irgendwie als Jugendreferent bei hier in der Gemeinde dabei. Nicht umsonst hat Pasco das vorher gemacht. Nicht umsonst hat Gott uns einfach so die Jugend so sehr aufs Herz gelegt. Jugend ist einfach interessant. Jugend ist anders. Jugendliche, die ticken ganz, ganz anders. Und ganz, ganz auf ihre eigene Art und Weise, finde ich. Und es ist immer wieder wirklich spannend, dazu zu hören, da manchmal dabei zu sein, mit denen gemeinsam unterwegs zu sein. Und ich würde euch gerne, erste interaktive Frage, der Ruben läuft gleich rum, euch mal gerne fragen, wer von euch weiß eigentlich, warum wir Löwengrube heißen? Weiß das irgendjemand hier? Einmal richtig deutlich melden, falls es hier jemanden gibt. Da, ganz hinten rechts. Liliana, geh mal zu ihr. Warum heißen wir Löwengrube?
Ich nehme an, das hat etwas mit Daniel in der Löwengrube zu tun. Noch immer auf Gott vertrauen und ja.
Ja, sehr gut. Das ist ein wichtiger Hinweis. Das hat mit der Geschichte auf jeden Fall zu tun. So, sonst niemand? Irgendeine Idee? Hier vorne rum?
Ja, das ist das Verrückte an unserem modernen Leben. Auf der einen Seite wurden Christen der neuen Gemeinde im Anfang unserer Zeitrechnung vor die Löwen geworfen. Auf der anderen Seite freue ich mich sehr, dass du gesagt hast, wir sind etwas verrückt. Das schafft uns Zugang, die Jugend nicht aus dem Blick zu verlieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ältere haben die Tendenz, mit ihrem Maßstab zu messen. Und das kommt der Botschaft Jesu Christi nicht gleich.
Noch jemand? Warum heißen wir Löwengrube? Was denkt ihr?
Vielleicht wegen dem Löwen von Juda. Also Jesus wurde auch der Löwe von Juda genannt.
Ja. Das ist auch ein guter Hinweis. Es ist tatsächlich beides aus beiden den Antworten, die wir haben. Das spielt auf jeden Fall, was du gesagt hast, auch damit rein. Wir haben uns damals überlegt, was wäre eigentlich ein witziger Gedanke, wie wir Leute zu uns einladen können in die Jugend. Und wir haben uns gedacht, ja, wir laden sie in unser Rudel ein. Wir sind so eine Art Rudel von Löwen oder Junglöwen oder was auch immer. Und die sollen einfach dabei sein. So, und gerade eben mit unserer Atmosphäre ist das was Besonderes. Und dann haben wir weitergedacht, das waren 14-Jährige, mit denen ich da unten bei uns im Jugendraum saß. Die haben weitergedacht und gedacht, eigentlich ist es tatsächlich bei uns so, dass wenn wir als christliche Jugendliche in die Welt so manchmal hinausgeworfen werden, dann ist es schwierig. Dann werden wir manchmal angefochten. So, dann fühlen wir uns manchmal wie in so eine Höhle reingeworfen. So, und aber gerade dort hat Daniel damals Gott so krass erlebt, dass er ihn getragen hat. Und das wollten wir für uns mit reinnehmen. Und haben gesagt, okay, wir nennen uns Löwengrube. Das war auch ganz cool auf so Flyern oder auf Folien. Und gleichzeitig hat es eine Message. So, und Jugendzeit, das ist, wie ich schon gesagt, eine interessante Zeit. Jugendliche, die sind ja so ein bisschen im Übergang von Kindsein zu Erwachsener. Das ist diese Spanne, die dazwischen ist. So, wenn man sich den Werdegang eines Nachfolgers von Jesus anguckt, dann sind in der Bibel ganz, ganz oft Begriffe dabei, die ebenfalls so eine Art Wachstum durch verschiedene Stufen oder Phasen darstellen. Ich habe euch mal eine Tabelle mitgebracht. So, am Anfang steht immer die Geburt eines Kindes. So, ihr könnt euch das ganz, ganz praktisch vorstellen, wie ein Kind, das in eine Familie reingeboren wird. Am Anfang steht die Geburt, ganz klar. So, dann ist dieser kleine Mensch erstmal eine Zeit lang ein Baby. So, der sehr stark umsorgt wird, der für den ganz viel gemacht werden muss. So, der alleine tatsächlich nicht überleben kann. Danach ist man in der Kindheitsphase. So, dann ist ganz klar, ist man in der Teenagerphase, Jugendzeit, worüber wir heute nachdenken. Irgendwann ist man Erwachsener und im Idealfall gründet man dann am Ende irgendwie eine Familie und kann es weitergeben. Eltern sein heißt übrigens nicht, dass man unbedingt leibliche Kinder irgendwie in die Welt zeugen muss, sondern man kann auch Leute adoptieren. Man kann Eltern sein auf einer Freizeit. Man kann Gruppeneltern auf einem Sola sein zum Beispiel. Man kann Eltern auch in der Gemeinde sein, also etwas weitergeben. So, das ist ja der normale Werdegang eines Menschen so. Das Spannende ist, dass wenn man sich mal überlegt, jede einzelne Phase, was dort zentral ist, kann man sehr gut übertragen auf das Wachstum eines Christen. Am Anfang steht tatsächlich, du kannst dir die andere Hälfte mal sichtbar machen, steht da auch eine Geburt. Und was eine Geburt ausmacht, ist, sie ist nicht mehr umkehrbar. Also du kannst nicht wieder zurück. Du bist einfach da, du bist dabei. So, und im Idealfall ist es so, wenn Leute zu Gott kommen, wenn Gott ihnen die Augen öffnet, wenn sie wirklich berührt werden im Herzen von Gott, dann kann man da nicht mehr zurück. So, dann ist es etwas, wo Gott mich so sehr berührt hat und mir einen Blick auf die Welt gegeben hat. Gott hat mich im Grunde adoptiert in seine Familie. Ich wurde wiedergeboren. Die zweite Stufe ist, ein Baby ist abhängig. Und zwar super, super stark von seinen Eltern. So, ein Baby, wie ich schon sagte, muss umsorgt werden. Das heißt, jemand, der frisch zum Glauben kommt, der ist genauso abhängig. Der ist abhängig davon, dass ihm die richtigen Dinge beigebracht werden. Der ist abhängig davon, dass er nicht alleine gelassen wird, sondern dass er mit reingenommen wird. Dass man sich um jemanden kümmert, dass man ihn begleitet. Und ihr wisst es selber, es gibt auch Leute, die werden auch erst mit 50 lernen, die Gott kennen. Vielleicht noch später. Und dann fängt man trotzdem bei der Phase des Babys an. Man braucht Begleitung. Man braucht jemanden, der mit mir unterwegs ist. Der mir zeigt, wie funktioniert das hier mit dem Glauben? Wie läuft es in der Gemeinde? Wie läuft es mit meinem eigenen persönlichen Christsein? Nächste Phase ist Kindsein. Ihr kennt Kinder. Ihr kennt die Sätze, die Kinder ab und zu mal von sich geben. Es geht nur um mich. Also ich bin hier der Mittelpunkt. Wenn wir nicht jetzt morgen nach Disneyland fahren oder sowas, dann ist hier aber Terror. So ein bisschen. Wenn ich mein Eis nicht bekomme, das mir versprochen wurde, das kenne ich noch von meiner kleinen Schwester, die ist 12 Jahre jünger als ich. Da habe ich oft für sie, war ich so fast schon Erwachsener, habe ich oft irgendwie Babysitting gemacht. Ich habe ihr was versprochen, die wusste das ein Jahr später immer noch. So, und hat mich nochmal darauf hingewiesen, so, hey, du hast mir damals versprochen, wir machen das und das. Kinder sind egozentrisch, es geht um mich, es geht um meine Art, den Glauben zu leben. Hauptsache, die Musik läuft im Gottesdienst so, wie ich das mag. Hauptsache, die Predigt spricht mich an. Und wenn sie mich heute nicht anspricht, dann ist es schwierig. So, Hauptsache, die Gemeinde passt zu mir. Hauptsache, ich finde einen Platz hier in der Gruppe. So, das ist an sich, da fällt man oft in die Gefahr, das irgendwie zu verdammen und sagen, das ist schlecht. Ist es aber nicht. Das ist ein natürlicher Wachstum aus den ersten Phasen heraus. So, du lernst erstmal die Grundlagen kennen und dann überlegst du natürlich, okay, jetzt ich, wie passe ich da rein? So, was heißt es für mich? Passt es für mich? Kann ich irgendwie wo korrigieren? Kann ich meinen Teil mit reingeben? Die nächste Phase, ich habe es übereifrig mal genannt. Ihr habt die Aktion teilweise auf den Bildern gesehen, aber Jugendliche, ihr kennt das vielleicht aus eurer eigenen Jugendzeit, man macht einfach Sachen, wo man erst im Nachhinein darüber nachdenkt, wie gefährlich das vielleicht mal war oder wie legal vielleicht die Aktion war oder was für Konsequenzen das mit sich getragen hat. Aber man macht's einfach, man ist voll dabei. Und das ist dieses Gefühl, was ich liebe, wenn ich mit Jugendlichen unterwegs bin. Wenn die einmal Feuer gefangen haben, wenn die einmal Bock haben auf etwas, wenn die einmal für sich entdeckt haben, yes, das ist meins. Können das die loyalsten Menschen sein, die ich in meinem Umfeld so oder in eurem Umfeld sein können. Die stehen mit allem dabei. Selbst wenn es zugrunde geht, sind die immer noch dabei. Die gehen mit dem Schiff unter. So, weil die einfach dahinter stehen. Das ist meins und ich weiß, dass ich da was tun kann. So, und dass ich da meinen Teil habe, meinen Platz auch. Übereifrig heißt auch natürlich ins Gegenteil, ne? Also man kann in Situationen kommen, die schwierig sind, wo man immer noch jemanden braucht, der mich vielleicht da rausholt. Jemanden, der mich für mich da ist im Notfall. Aber ich probiere selber aus. Und es geht vor allem darum, rauszugehen. Mein Teil, den ich für mich entdeckt habe, jetzt an der Welt zu prüfen. Und hinzugehen und zu gucken, okay, wo kann ich meinen Teil reingeben? Das nächste wäre Erwachsener. Im Idealfall wäre es, dass man vernünftig mit Sachen umgeht. Das heißt, man reflektiert sein Verhalten, man geht mit seinen Emotionen dementsprechend um, man reflektiert auch seinen Glauben und sagt, wo habe ich Dinge, die ich ändern muss vielleicht, selbst wenn es schwierig ist. So, wo gibt es Dinge, wo ich was tun muss, wo ich mich reingeben muss, weil gerade Bedarf da ist, weil ich gerufen werde von Gott oder was auch immer. So, man stürzt sich nicht in Sachen rein, sondern man wägt ab. Und was ich mir wünschen würde, viel, viel mehr unter Christen wäre, dass wir viel, viel mehr Eltern im Glauben hätten. So, dass daraus etwas wird, wo ich sage, ich habe meinen Platz gefunden, ich habe abgewogen und jetzt habe ich etwas weiterzugeben. Jetzt kann ich andere prägen. Jetzt kann ich zu Jüngeren vielleicht auch oder Leuten, die, also Jüngeren im Glaubensablauf, ne? Das heißt nicht unbedingt altersjünger als ich, kann ich hingehen und sagen, hey, ich kann dir helfen, auf diesem Weg unterwegs zu sein. Und dann wirst du auch jemand, der auch was weiterzugeben hat. Vielleicht nicht dasselbe wie ich, aber deine, das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, deine Gaben. Ich helfe dir, dich selbst kennenzulernen. Es ist nicht außergewöhnlich, es ist überhaupt nichts Besonderes, dass Leute in einer Babyphase oder einer Kindphase sind. Das wollte ich nur mal an der Stelle sagen. Es ist nicht schlimm, dass jemand mal an sich denkt. Es ist auch nicht schlimm, dass jemand mal einfach mal über die Grenzen schlägt. So, solange das in einem Rahmen passiert, wo man sich gegenseitig tragen kann. So. Außergewöhnlich wird es, wenn Leute da stehen bleiben. Also, außergewöhnlich wird es dann, das hat jemand, Mark Twain, der Schriftsteller hat das mal gesagt, Pubertät ist die Zeit, ist die Phase, in der die eigenen Eltern wirklich anstrengend sind, so. Als ich 15 war, war mein Vater unausstehlich. Mit 25 war er immer noch ein elender Besserwisser. Und heute, mit fast 40, ist er richtig vernünftig geworden und man kann auch mit ihm reden manchmal. Es ist halt was Außergewöhnliches, wenn jemand in einer dieser Phasen stecken bleibt und nicht weiterkommt. Dann gerade dann braucht es eine Gemeinde, eine Familie, Begleitpersonen und Leute, die an der Seite von einem stehen, damit man eben weiter wachsen kann, damit man in die nächste Wachstumsphase kommen darf. So, und wenn das bei jemandem so ist, das kann man übrigens sehr gut auch an bestimmten Sätzen raushören, wenn man im Gespräch einfach mal ist, irgendwie nach dem Gottesdienst oder vor dem Gottesdienst, unter der Woche, kann man auch ein bisschen raushören, in welcher Phase vielleicht jemand gerade steckt. Und das heißt auch nicht unbedingt generell über sein Leben. Also es ist schwierig zu sagen, zum Beispiel, wenn ich den Jonas als Beispiel nehme, in manchen Phasen ist er schon längst ein Elternteil, vielleicht für jemanden, wo er was weitergibt an andere Jugendliche. In manchen Dingen ist er vielleicht noch ein Kind. So, und vielleicht ist es bei dir ähnlich. So, und die Frage, das Spannende ist, darüber nachzudenken und zusammen das zu entdecken. Wenn ich als Jugendreferent irgendwie unterwegs bin, mit den Jugendlichen auf Freizeiten, in der Löwengrube, Pfadfinder, sonst wo, dann ist es für mich, ich sehe das immer so als sehr komfortable Situation so ein bisschen, weil zu mir kommen die ja freiwillig. So, das Ding ist, die kommen zu mir in die Löwengrube freiwillig und erzählen dann von all den Gruppen oder Personen, zu denen die kommen müssen. Also von der Schule zum Beispiel, wo sie sich jeden Morgen hinschleppen müssen, so, auch wenn sie gar keinen Bock drauf haben. Oder wenn die Eltern manchmal echt anstrengend sind und die gar keinen Bock drauf haben. Zur Jugend kommen sie hoffentlich oft freiwillig. So, und das Coole ist, die regen sich bei uns über Dinge auf, über andere Menschen, die können sich übelst krass freuen über bestimmte Dinge, die sind einfach da. Und das Coole finde ich, dass wir als Gemeinde für uns als Vision so ein bisschen das festgesetzt haben, dass Gemeinde ein Zuhause sein darf. Dass man hier seine Sorgen, seine Freude, alles teilen und ablegen kann. Dass man hier ein zweites Zuhause hat. So, und ich liebe es, das mit denen gemeinsam zu erleben. Ich liebe es, wenn wir eine Woche lang in der Gemeinde hier wohnen und dann kochen und die Küche aussieht wie Sau, wenn überall Einkaufswagen oder irgendwelche Schlafsäcke rumliegen. Es ist toll, es ist einfach zu Hause. Die sind da. So, die sind im Hause Gottes, wohnen die dann eine Woche. Einer meiner Freunde hat mal gesagt, Pubertät, das ist echtes, wahres Training für die Nerven. So, sowohl für die Eltern als auch für den Jugendlichen selber. So, es ist absolutes Training. Und meine Mutter und ich sind der Überzeugung, dass es bei meiner Schwester richtig schlimm war mit der Pubertät. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, wie meine Pubertät ablief. Also wenn wir darüber anfangen zu reden, dann sind wir stundenlang beschäftigt. Meine Mutter sagt manchmal, du warst einfach jahrelang in der Pubertät, so gefühlt. So, und das Ding ist, egal wie ausgeprägt es ist, angenehm ist es, glaube ich, für keinen in dieser Zeit. Weil Jugendzeit, die ist auch stark geprägt von Druck. Und manchmal hat man das Gefühl, mit der Zeit immer mehr, jetzt so gesamtgesellschaftlich gesehen. So, Jugendliche, die suchen einen Platz für sich, die suchen etwas, wo sie sich ein bisschen abgrenzen können von dem, was schon da ist, von dem, was sie schon lange mit sich getragen haben. Die sind unter Druck, trotzdem aber Leistung zu bringen, trotzdem zu entsprechen irgendwo, trotzdem was beizutragen zu müssen, trotzdem schon Perspektiven zu haben und alles Mögliche. So, dann noch schulische Leistung obendrauf und das, was ich so ein bisschen als Pädagoge auch so ein bisschen, oder jeder von euch, der sich damit mal beschäftigt, was innerlich abläuft in so einem Jugendlichen in der Zeit. So, das ist enorm viel, dem die ausgesetzt sind, enorm viele vor allem Veränderungen. Und ich würde sagen, einfach so aus einem pädagogisch-fachlichen ist Jugendzeit ein Umbruchszeit. Alles, was man kannte, bricht irgendwie ein bisschen auseinander. Manche Sachen behält man, aber vieles wird ganz neu und verändert sich komplett. Und egal wie anstrengend das ist, diese Zeit ist wichtig. Und diese Zeit muss sein. Und diese Zeit ist auch im Glaubensweg wichtig. So, Gott hat es extra gemacht, dass Dinge, die von ihm kommen, wachsen. Dass sie alles, was er in die Welt ruft, wächst. Es ist auf Wachstum ausgelegt. Dass es größer wird, dass es einen Beitrag leistet, dass es Frucht bringt. Ich würde gerne euch noch eine zweite Frage stellen, vielleicht an ein, zwei Leute. Wir machen das mal, normalerweise meldet man sich, wir machen das mal andersrum. Es melden sich mal ganz kurz alle bitte. Einmal den Arm hoch. Einmal komplett alle den Arm hoch. Perfekt. So, und jetzt nehmen alle den Arm runter, die über 20 sind. Okay, spannend. Jetzt nochmal alle. Wir drehen das einmal um. Es nehmen mal alle den Arm runter, die unter 20 sind. Jetzt noch alle, die unter 30 sind. Jetzt nochmal alle, die unter 40 sind. Und jetzt, ihr könnt es ahnen, wie das letzte ist, alle unter 50 einmal den Arm runter. Okay, Ruben, ich brauche dich nochmal. Einer von euch, die sich jetzt gerade melden, oder zwei, nehmen wir zwei. Ich würde gerne mal ganz kurz reinhören, wie würdet ihr eure eigene Jugendzeit beschreiben? Lasst den Arm oben, wenn ihr was sagen würdet. Okay, lauf mal zu Harm da vorne. Was hat deine Jugendzeit ausgemacht? Der Harm.
Ja, also ich fand alles spannend und alles war irgendwie neu. Alles war irgendwie das erste Mal. Mhm. Und wenn man dann älter wird, merkt man, ja, das haben wir schon mal gehabt. Aber dieses alles ist neu, das war aufregend. Mhm. Ja.
Absolut. Noch jemand von den über 50-Jährigen, der mit uns kurz sagt, wie hast du deine eigene Jugendzeit erlebt? Hier vorne?
Ja, ich fand es daher interessant. Ich hatte 3 Jahre älteren Bruder, also immer so, was er macht, dann auch nachahmen. Aber ich habe auch einfach für mich gemerkt, irgendwie hat sich so geändert. Irgendwie wollte man immer älter werden und je älter man wurde, wurde man lieber wieder jünger. Also irgendwann hat es nicht mehr gepasst. Wunderbar. Dann aber auch gesagt, man will nie so alt werden wie die Eltern. Da gedacht, oh nee. Hat irgendwann meine Mutter, mein Vater, bewahre. Und dann guckt man später und sagt, aber genau so bin ich. So, also es dreht sich ja doch alles wieder nach dem Motto, okay, Das Leben geht weiter.
Das ist ein richtig guter Punkt. Ich habe das bei mir auch festgestellt manchmal, wie ähnlich ich doch meinen Eltern tatsächlich geworden bin. Obwohl ich das nie wollte. Noch jemand Letztes vielleicht? Von unseren Ü-50ern? Oder, ja, such dir jemand aus.
Ja, Jugend, was bringt sie mit? Ja, wie es heißt, jugendliches Irresein. Also nicht wissen, wohin, aber suchend. Und ja, gut, wenn man früh was findet. Der ein oder andere findet später. Aber ich bin froh, dass ich hierher gefunden habe.
Wir auch.
Ich möchte das nochmal ergänzen. Die Jugendphase hat als neue Lebensphase sehr viel Ähnlichkeit. Da befinde ich mich jetzt drin, in der letzten Lebensphase. Und da soll noch mal was wachsen, was nicht da ist. Und alle Strategien oder was da war und verschüttet ist. Und alle Strategien, die bisher gehalten haben, halten auf einmal nicht mehr. Das wurde gerade gesagt. So ist es. Ja.
Das stimmt. Je nachdem, was im Leben passiert, kann man auch in eine Phase noch mal zurückfallen und sagen, okay, ich muss wieder von ein paar Schritte zurück noch mal neu anfangen. Absolut. Das ist ein ganz guter Übergang, weil ich würde mal gerne einfach ein paar Worte finden, was Jugendzeit für mich so ein bisschen bedeutet hat, auch so ein bisschen in Bezug auf Glauben. Jugendzeit ist auch eine Zeit, würde ich sagen, die mit sehr, sehr großen Glaubenssprüngen zu tun hat. Das, was ich vorhin gesagt habe, ne? Die Jugendlichen können glauben, was das Zeug hält. Ey, ihr werdet manchmal beeindruckt, was die drauf haben. Und es ist gleichzeitig, das kennt jeder von uns, es ist die Zeit des von großen, großen Zweifeln. Und von großen Tragödien, die passieren. Und ich finde es immer spannend, das mit denen zu teilen. Einfach mal reinzuhören. Eine Beziehung aufzubauen, in der man sich einfach mal öffnen kann. Und wo man sagen kann, okay, krass, ich möchte da mit dir mitgehen. Ich möchte mitfühlen wenigstens. Damit du nicht alleine da stehst in deinen großen Tragödien des Lebens, in den dunklen Zeiten. Und das Spannende ist, finde ich, ihr habt es bestimmt mitgekriegt, wenn man so ein bisschen die letzten paar Jahre ins Kino mal geguckt hat, was für Filme da laufen, ist bestimmt 3/4, vielleicht mehr, alle Superheldenfilme. So Marvel, DC, andere Studios, die Filme gemacht haben. Warum sind diese Filme, und es wird ja immer wieder neu, das Schema, wieder neu hervorgehoben, ne, ein neuer Film gemacht. Warum ist das so spannend? Die Zielgruppe von diesen Filmen, oder warum hält sich das so lange, sagen wir so? Die Zielgruppe von denen sind Jugendliche. So, und warum ist es so? Weil diese Filme genau die Jugendzeit beschreiben. So diesen typischen Superheldenablauf so ein bisschen, ne? Dass er in Zweifel kommt, in Glaubenszweifel kommt auch, dass er mal alleine ist. Und das sind ganz, ganz oft Sätze wie, keiner versteht mich. So, die checken es einfach nicht, wie ich ticke. Die wissen nicht, warum ich Dinge so und so mache. Das sind Sätze wie, plötzlich bin ich überrascht von dem, was ich kann, was für Möglichkeiten ich habe. Ne? Ihr kennt vielleicht den Spider-Man-Film oder sowas, wo der dann über Wände klettert oder so. Okay, jetzt stehe ich an einem ganz anderen Punkt, als ich das vor ein, zwei Jahren vielleicht stand. Es ist so oft das Gefühl so von ich gegen den Rest der Welt. So, ich muss mein eigenes Ding erkämpfen. So. Niemand ist auf meiner Seite, ich muss es ganz alleine machen. Es ist die Suche nach dem Platz im Leben, ganz oft, ne? Wo kann ich meine Gaben, meine Fähigkeiten, das, was ich bekommen habe, einsetzen? Und es ist das Üben von Verantwortung. So, bei Superheldenfilmen laufen immer gleich ab, die rasten erst aus und zerstören ganz, ganz viel mit ihren Kräften und am Ende wissen die, wofür die das einsetzen können. Sinnvoll. Etwas, wo sie Teil von etwas sind. Anders könnte man auch sagen, Jugendzeit ist einfach die Zeit, wo man lernt, erwachsen zu werden. Wo man in einem Wachstumsprozess auch ist. Was bedeutet erwachsen sein? Man könnte das vielleicht so als Ziele formulieren, ne? Ab wann ist jemand nicht mehr jugendlich, sondern ein Erwachsener? Eine spannende Frage. Ich habe mir aufgeschrieben, das Erste, dass er sein eigenes Verhalten reflektieren kann. Dass man nicht blindlings in irgendwo reinläuft und auch nicht blindlings jedem vertraut. Zweites wäre, auf eine bestimmte Situation oder auf Menschen verschiedene Ansichten abwägen. Gucken, wie das jemand anderes vielleicht auch verstehen könnte. Gucken, wie man auch zu einer bestimmten Sache stehen kann und dann für sich abwägen. Das Dritte wäre, Verantwortung zu übernehmen tatsächlich. Auch für andere da sein. Etwas, wo ich eine Verantwortung habe, etwas zu bringen und nicht nur zu bekommen. Und das vierte, vorletzte wäre, würde ich sagen, nicht mehr nur auf sich selber achten, obwohl das gesund und wichtig ist, auf seine eigenen Grenzen zu achten. Das lernt man da auch. Aber eben sich konstruktiv irgendwo einzusetzen, sich reinzugeben in eine Gruppe, eine, von der ich überzeugt bin. Und das Letzte ist natürlich angemessen, Intimität mit Menschen zu leben, eine Beziehung zu einem Menschen aufbauen zu lernen und die auch vertrauenswürdig und treu halten zu können über ein Leben lang. Und wenn das, jetzt mal ganz ehrlich, wenn das nicht Themen sind, zu der wir als Gemeinde etwas zu sagen haben. So, man kann in der Bibel wahrscheinlich lange nach Jugendzeit oder Löwengrube irgendwie so suchen, da gibt es vielleicht die eine Stelle. Aber wenn es darum geht, Beziehungen zu bauen, sich selbst kennenzulernen, Verantwortung zu übernehmen, sich für das Richtige einzusetzen. Wir haben ein ganzes fettes Buch voller Anleitungen dafür. Und es ist unsere Aufgabe als Gemeinde, für die Jugend da zu sein. Nicht nur der Jugendreferent macht es schon, sondern wir als ganze Gemeinde. Und es gibt einen spannenden Text, den würde ich gerne zum Schluss mit euch noch kurz angucken. Der hat drei schöne Punkte, was es bedeutet, erwachsen zu werden. So, und mit Gott unterwegs zu sein in dieser Zeit. Epheser 4, 14 bis 16. Ihr könnt gern mitlesen. Wir sind dann nicht mehr wie unmündige Kinder, die kein festes Urteil haben und auf dem Meer der Meinungen umhergetrieben werden, wie ein Schiff von den Winden. Wir fallen nicht auf das falsche Spiel herein, mit dem betrügerische Menschen andere zum Irrtum verführen. Vielmehr stehen wir fest zu der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat, und halten in Liebe zusammen. So wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe. Und so wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf. Ich finde es wunderbare Worte für das, was wir in der Jugendzeit den Jugendlichen mit denen einüben zusammen. Was wir denen gerne weitergeben würden. Was ein Ideal, finde ich, ist auch für eine ganze Gemeinde. Wenn man das zusammen leben könnte und würde. Da stehen drei Punkte, ich würde die gerne kurz zum Schluss noch nennen. Im ersten Vers geht es um Lehre. Also es geht darum, ein paar von den Jungs sind sehr affin, was Fitness angeht und gehen gerne ins Studio oder ihr habt die Hantelbank unten bei uns vielleicht schon mal gesehen. Es geht in fit zu sein in der Bibellehre, in der Kenntnis der Bibel. Sich nicht zu schnell in Zweifel zu stürzen, zu sagen, hey, ich weiß genau, was die Bibel da und dazu sagt. Man sollte so eine Art Gewohnheitstier vielleicht werden, was Bibellesen und Bibelkenntnis angeht. Es gibt Leute, die sind gewohnheitsmäßig faul. Es gibt Leute, die sind gewohnheitsmäßig Raucher. Es gibt Leute, die sind gewohnheitsmäßig irgendetwas. Warum dann nicht gewohnheitsmäßig Bibel lesen? Gewohnheitsmäßig wissen, was für Antworten man bringen kann bei schwierigen Fragen. Das zweite, im zweiten Vers, da geht es um Charakter. Dann das erste Lehre, im zweiten geht es um Charakter. Es geht darum, Christus ähnlicher zu werden. Weil ein gesunder Weg wäre, ich lerne Gott kennen, er spricht in mein Herz und als erstes verändert sich mein Denken. Mein Denken und meine Sicht auf bestimmte Sachen. Bevor ich dann Taten, die aus Liebe kommen, dann tue und mich reingebe. Und wir stehen ganz oft, glaube ich, in der Gefahr, das abzukürzen. Dass wir sagen, okay, ja, innere Einstellung kommt noch, ich mache jetzt erstmal. So, und ich gebe mich erstmal rein und die Einstellung, die kommt dann schon mit der Zeit. So, und das kann funktionieren, wenn Gott es segnet. Ich glaube aber, dass da wenig Kraftvolles bei rauskommt, weil man einfach nicht das Herz dahinter hat, was man braucht. So, und die Früchte des Geistes, die ja unser Ziel sind, die wir jeder als Christ bei uns hervorsprießen lassen sollen, könnte man sagen. Das sind nicht wöchentlicher Gottesdienstbesuch. Das ist auch nicht regelmäßig Spenden. Frucht des Geistes ist auch nicht, kein Sex vor der Ehe zu haben oder so. Frucht des Geistes, das sind Dinge, die ich mit Leidenschaft für Gott tue. Ich setze mich für seinen Frieden, für seine Liebe, für Freundlichkeit, Höflichkeit und all die anderen Dinge ein. Das sind innere Einstellungen und nicht Gewohnheiten, die man nach außen sieht. Ich nehme also den Charakter von Jesus an. Und das dritte und letzte, und da schreibt Paulus ja relativ viel, auch im Neuen Testament, da geht es um Gemeinschaft und den Leib als Ganzes. Es geht darum, das Wachstum, was Gott geschenkt hat, er hat die Gemeinde gestiftet, sich daran zu beteiligen und sich damit reinzugeben. Nicht alleine irgendwo unterwegs zu sein. Ihr wisst vielleicht, wie gefährlich es sein kann, wenn Leute sich komplett isolieren. Wenn sie komplett nur für sich alleine, sowohl den Glauben als auch sich selbst, als auch Dinge aus der Gesellschaft, was auch immer, für sich selbst zu kultivieren. Und das nicht prüfen mit anderen. Das nicht teilen mit anderen. Sondern isoliert irgendwo alleine sind. Es geht darum, Teil der Gemeinschaft zu sein. Es geht darum, im Leib gemeinsam unterwegs zu sein. Und Jesus hat dann in seinen Predigten noch ganz, ganz viele Bilder dafür gebracht. Also ihr kennt das berühmte Bild vom Weinstock, wo wir verbunden sein sollen. Und das ist nicht nur, ich bin verbunden an dem Stamm Jesus, sondern wir alle gemeinsam sind Äste, Triebe oder sowas, die mit Jesus verbunden sind. Wir sind auch irgendwie verbunden mit den anderen, die gemeinsam an diesem Stamm wachsen. Und wenn wir schon bei Fitness und so weiter sind, Paulus nennt die Gemeinde auch nicht umsonst etwas, einen gesunden und einen attraktiven Körper, so der den Lauf laufen kann. Ein schöner, faszinierender, durchtrainierter Körper, der fasziniert einfach. Das ist spannend, dass sich jemand da so viel Disziplin und Engagement reingesetzt hat, um da hinzukommen. Und das Spannende ist, würdest du unsere Gemeinde als einen attraktiven Körper, Leib Gottes bezeichnen? Musst du nicht darauf antworten, aber vielleicht kannst du das mitnehmen. Ist unser Teil des Leibes etwas, wo Leute fasziniert von sind? Wo Leute merken, da ist etwas anders? Die verbindet etwas, das findet man nicht in der Welt. Die haben etwas unter sich, das möchte ich auch. Und ein letzter Punkt, vielleicht fragt man sich ja so, hey, die Bibel sagt doch auch ein paar andere Texte. So, sagt die Bibel nicht immer wieder, wir sind irgendwie Kinder Gottes? So, sagt die Bibel nicht auch, dass wir Söhne und Töchter sind? Und dass Jesus sogar sagt, wir sollen wie die Kinder werden. Das ist doch eigentlich konträr dazu, zum Gegensatz. Wie kann das mit Erwachsensein zusammenkommen? Das Interessante ist, dass Kindsein auf zwei Arten verstanden werden kann. Ich kann entweder Kind sein von meinen inneren Einstellungen, in dieser Wachstumsphase sein, oder ich bin ein Kind von jemandem. Und ich habe eine Identität in Gott, die mir von ihm gegeben wird. Jeder von euch, egal wie alt er ist oder sie, jeder von euch ist auf dem Weg, erwachsen zu werden, bleibt aber immer ein Kind seiner Eltern. Die Identität ändert sich nicht. Ihr bleibt Kinder eurer Eltern und so bleiben wir Kinder von Gott, unserem Vater, der für uns sorgt und der für uns da ist. Und wir sind nicht perfekt. Keiner von uns ist hier, glaube ich, irgendwie, würde sagen, ich bin schon der perfekte Elternteil für irgendwelche anderen Christen oder so. Aber wir sind mit Gott zusammen unterwegs. Und Gott tut mit uns als Kindern genau das, was alle guten und liebevollen Eltern machen. Er liebt uns einfach unfassbar. Und er nimmt uns an mit allem, was wir haben. Und wir können immer zu ihm zurückkommen. Das Allerwichtigste ist, dass wir unsere Identität in ihm finden. Das macht Jugendzeit aus. Das macht Jugendgruppen aus. Das macht das Wachstum von jedem von uns aus. Ein kleines letztes Bild noch, wie jemand das mal interessanterweise ein bisschen lustig dargestellt hat, wie man das vielleicht auch mitnehmen kann. Er hat gesagt, das ist ein bisschen wie beim Zwiebelschälen. So, wenn man eine Zwiebel wachsen sieht, dann hat die am Anfang ganz, ganz viele Schichten. Und so eine Zwiebel mit ihrer Schale, die kann ich für mein ganzes Gericht nicht wirklich benutzen. Schmeckt auch nicht wirklich, wenn ihr schon mal Zwiebelschalen mal gegessen habt oder so. So, es geht darum, die Zwiebel zu schälen wieder und wieder ein paar Schichten wegzunehmen, um an den Kern der Zwiebel ranzukommen. An das, was dem gesamten Gericht wieder Geschmack gibt. So, und in der Jugendzeit geht es darum, an diesen Kern des Lebens wieder zurückzukommen. Es geht darum zu sagen, ich bin jemand, der gewachsen ist und der aber wieder Kind Gottes seine Identität darin gefunden hat. Und dann das Leben damit meistern kann. Amen.